ARD.
Moin, hier ist Kuhlage und wir haben jetzt für euch eine Folge so ein bisschen außer der Reihe. Maja und ich waren ja auf der Landtechnikmesse Agritechnica und da haben wir einen Live-Podcast aufgenommen. Und die Folge wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Thema Vertical und Indoor Farming, die Zukunft der Landwirtschaft? Fragezeichen. Viel Spaß beim Hören.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Vertical Farming immer mehr kommen wird. Was wir machen ist, wir schauen uns die Pflanzen an, welchen Bedarf hat sie und bauen ihren Paradies drumherum, ne, um ihren Bedarf. Das führt natürlich dazu, dass man extrem hohe Ausbeuten dann auch generieren kann. Ich habe ja selbst mit einem sehr großen Saatgutzüchter gesprochen, ne, und er sagt zum Beispiel Salat, den wird es bald nicht mehr auf dem Acker geben.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Willkommen. Hier klingt es heute alles ein bisschen anders, denn wir sind auf der Agritechnica und nehmen hier unsere 63 Hektar Podcast-Folge auf. Für alle, die nicht wissen, was 63 Hektar ist, wofür 63 Hektar steht. 63 Hektar steht für die Größe der Bühne, auf der wir heute stehen und die Podcast-Folge aufnehmen. Nein, 63 Hektar ist die durchschnittliche Fläche eines landwirtschaftlichen Betriebes
von Deutschland.
Und wir treffen uns alle zwei Wochen. Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin Stadtkind und interessiere mich für alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, aus Verbrauchersicht.
Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert in Göttingen. Ich habe heute auch schon viele getroffen aus Göttingen. Man trifft sich ja hier immer wieder und komme hier auch ganz aus der Nähe, also wohne quasi um die Ecke und deswegen liebe ich das, dass die Agritechnica so nah bei mir ist. Hast du heute schon einen Stand hier auf der Agritechnica gefunden, wo du gedacht hast, nee, das interessiert mich, hier bleibe ich stehen?
Mehrere. Also ich habe da vorne so einen Stand gesehen, da gab es große Spritzen zu kaufen, ganz neue Sachen. Dann habe ich gesehen einen Traktor mit Raupen drunter. Das ist, glaube ich, auch der letzte Schrei bei Traktoren.
Vielleicht darf ich an dieser Stelle verraten, ich hatte Ihnen das vorhin schon mal gestellt, diese Frage. Und da hat er gesagt, du Maja, ich weiß immer gar nicht, ob ich dann auch so an den coolen Ständen bin oder ob ich an so einem uncoolen Stand bin. Und deswegen habe ich noch nichts gekauft. Jetzt haben wir immer noch nicht unser Thema verraten, oder?
Das Thema, über das wir heute in dieser Folge reden, lautet Vertical Farming oder Indoor Farming. Ist das die Zukunft der Landwirtschaft oder ist das jetzt nur so ein Hype, den so ein paar Leute mitmachen? Kann das Probleme lösen? Kann das sogar Geld verdienen? Was für Vorteile hat es? Was für Nachteile hat es? Und gibt es schon Leute, die das in Deutschland machen?
Und wir haben direkt zwei Gäste uns zu dem Thema eingeladen. Und damit wir uns nicht großartig verquatschen, versuchen wir unsere Rubrik relativ kurz zu halten.
Majas Landwort.
Und für dich habe ich heute mitgebracht Hydroponik. Du würdest jetzt nicht viele Landwirte finden, die jetzt mit dem Wort um sich schmeißen, aber zu dem Thema, über was wir heute sprechen, da kommt es schon relativ schnell vor.
Hydroponik klingt ein bisschen wie so eine Punkband aus Neuseeland. Hydroponik, also Hydro ist ja was mit Wasser, Ponik Pferde, würde ich da denken. Ah, pass auf, Hydroponik ist, also man spricht ja auch von Pferdestärken. So, das ist eine Maßeinheit für Bewässerungssysteme. Hydroponik ist, 20 Hydroponik bedeutet 20 Liter gehen da pro Minute durch.
Ist auf einmal auch noch eine Maßeinheit geworden. Mal wieder gut probiert. Und zwar Hydro, hattest du schon ganz richtig gesagt, kommt aus dem Griechischen und heißt Wasser. Ponik kommt auch aus dem Griechischen und heißt Mühe oder Arbeit, also die Arbeit mit dem Wasser. Und das meint also die Pflanzen oder die Kulturen, die in einer Nährlösung wachsen, ganz ohne Erde, meistens in einem geschlossenen Raum. Und das ist die größte oder meiste Art, die an Vertical Farming vorkommt. Deswegen werden wir es bestimmt heute noch mal mehrmals hören.
Das habe ich doch gesagt, oder nicht?
Circa.
Okay. Ja, darum geht es heute. Bewässerung wird eine wichtige Rolle spielen und es geht darum, in einem Gebäude, in einer Art Gewächshaus, ohne Erde, also ohne Acker, also Leute, die jetzt 100 Hektar haben, das braucht man alles nicht, wenn man tatsächlich Indoor Farming macht. Das geht alles, in England wird es schon betrieben, da gibt es mittlerweile so Indoor Farmen, so Vertical Farmen, die machen, glaube ich, 6 Tonnen Gemüse, Obst pro Tag,
ja,
auf 25.000 Quadratmetern. Also das funktioniert. Warum funktioniert es nicht in Deutschland? Ich zum Beispiel habe noch nie davon gehört, dass man es irgendwo kaufen könnte. Gemüse aus so einer Vertical Farm.
Doch, gibt es schon, findest du auch schon in manchen Supermärkten. Also wenn du mal in dem Frische-Bereich dich genauer umschaust, dann siehst du die leuchtenden Kühlschränke und da hängen auch Kräuter in so Nährlösungen. Und das ist wirklich die Art von Aquaponik, die ich gerade vorgestellt habe. Aber lass uns nicht verquatschen und lass uns sofort unsere Gäste holen.
Sehr gerne.
Weil ich weiß, dass wir das öfter gerne mal machen und die sind aber weit angereist und deswegen freue ich mich.
Ja, wir fangen aber mit der Dame an, finde ich, der Höflichkeit halber. Sie kommt aus Sassenberg und macht tatsächlich Vertical Farming bei sich zu Hause. In welchem Umfang, ob sich das lohnt, das wird sie uns erzählen. Hier ist Anne Frochte aus Sassenberg. Anne, komm zu uns nach vorne. Und unser zweiter Gast.
Unser zweiter Gast, ich suche ihn gerade, hier vorne steht er. Simon Vogel, Vertical Farming Experte am Fraunhofer Institut. Ich freue mich, dass du da bist. Komm auch gerne dazu.
Sehr gerne. Willkommen hier auf unserer kleinen Bühne auf der Agritechnica. Schön, dass ihr da seid. Anne, in Sassenberg machst du Vertical Farming. Was sagen deine Nachbarn dazu?
Schmeckt gut.
Wirklich?
Also, ja, also schon. Also die meisten, die bedienen sich gerne. Also das ist so das Feedback, was man meistens bekommt, wenn man sie zwischendurch mal sieht.
Was genau baust du denn jetzt alles schon unter Vertical Farming an? Sorry.
Also überwiegend Salate, also klassische Blattsalate, Endivien, wir haben Rucola, dann so ein bisschen zum Winter hin auch mehr Mangold, Pak Choi, zwischendurch ein paar Kräuter, also ja, eigentlich schwerpunktmäßig eben Salate, aber es gibt genug Kunden, die dann sagen, hier, hast du nicht nochmal ein bisschen das? Und dann probiert man das aus, funktioniert das? Ich hatte irgendwann, ich wusste eigentlich, es funktioniert nicht, habe ich einen Kohlrabi reingestellt, weil ich Kohlrabi angezogen hatte. Dachte ich, ach komm, stellst den auch mal mit rein. Irgendwann war der Kohlrabi sehr groß und dick und fällt da halb raus. Also das ist auch von der Standzeit her, lohnt sich das dann nicht, das in so einem System zu machen einfach. Aber ja, gerade so Blattgemüse und sowas, was eine sehr kurze Vegetationsdauer hat, das eignet sich dafür sehr gut.
Wenn du deinen Landwirtskolleginnen und Kollegen erzählst, was du machst, was ist die erste Reaktion?
Es wird meistens doch sehr belächelt. Man muss natürlich sagen, es ist Gemüse. Die meisten Landwirte machen kein Gemüse, die machen Ackerbau, sonstiges Vieh und haben mit dem Thema, mit Vertical Farming und Hydroponik, können die meisten auch nichts anfangen. Also dementsprechend ist da meistens immer noch ein bisschen Klärungsbedarf.
Lass uns doch erst einmal, damit wir alle auch das gleiche Bild von Vertical Farming haben, mit Simon sprechen, der uns ein bisschen abholt und erzählt, was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Vertical Farming?
Ja, also letztendlich von klein bis groß. Ne? Ihr habt ja schon gehört, hier sie macht eher im kleineren Bereich, ne? Wahrscheinlich dann auch eher Richtung Gewächshaus. Also mit natürlicher Beleuchtung. Aber Vertical Farming an sich, wenn es groß gemacht wird, ist mit künstlicher Beleuchtung, LED-Beleuchtung. Das sind große Lagerhallen, wie wir sie hier jetzt letztendlich auch auf der Agritechnica sehen. Und da werden verschiedene Bewässerungsmethoden eingesetzt. Ihr habt die Hydroponik genannt. Wir zum Beispiel in unserem System benutzen Aeroponik. Das heißt, die Wurzeln hängen komplett in der Luft und werden nur mit einem Nährstoffnebel versorgt. Dann gibt es Vertical Farming alle möglichen Ausführungen, als Regalsysteme zum Beispiel gestackt, also als, wie gesagt, als Regal. Es gibt aber auch Vertical Farms, die sind in der Trommel drin. Ne? Das ist ein ziemlich abgefahrenes System, wurde mal in Kanada entwickelt. Und da drehen die Pflanzen in so einem 360-Grad-Rad ständig um eine Beleuchtungswelle in der Mitte herum. Und dann gibt es aber auch Systeme, wie wir sie bei uns entwickelt haben.
Also wenn ich mal zusammenfasse, funktioniert das alles? Es ist Landwirtschaft ohne Land. Also es gibt ja keine Erde beim Vertical Farming, ist das richtig?
Ganz genau. Man kann sagen, das ist eine Art Revolution, ne, in der Landwirtschaft. Weil ich bin nicht mehr abhängig von Land, wie der Bauer halt sein Feld benötigt, seinen Ackerboden, sondern ich kann je nach Gebäude bis zu 10, 15, 20, es gibt Überlegungen, bis zu 25 Meter hoch in die Vertikale anbauen. Und damit kann ich auf extrem kleinen Raum sehr hohe Produktivitäten erreichen. Ja, bis zu 200-fache Ernten sogar pro Jahr.
Und es gibt auch schon richtig crazy Orte für Vertical Farming. Also zum Beispiel in London gibt es in einem ehemaligen Tunnel, also wo früher Züge durchgefahren sind oder U-Bahn durchgefahren sind, so viel mehr. Da gibt es einen Vertical Farm-Betrieb. Dann in Chicago in einem ehemaligen Schlachtfabrik und in Frankreich ja unter einem Hochhaus in Garagen. Also es wird so das genutzt, was eh da ist quasi. Kannst du uns weitere Vorteile von Vertical Farming nennen?
Ja, also Vertical Farming hat schon Vorteile, insbesondere wenn man Richtung Wasserverbrauch geht. Wir haben ja ein komplett rezirkulierendes System. Das bedeutet, da geht eigentlich fast kein Wasser verloren, wie in der Landwirtschaft durch Verdunstung, sondern das, was verdunstet, wird direkt rezirkuliert, auch durch Wiedergewinnung der Entfeuchtungswasser kann zurückgeführt werden. Wir haben eine deutlich geringere Dünge, Nährstoffbedarf, einfach weil all die Nährstoffe, die in der Lösung drin sind, werden auch zur Pflanze zugeführt und rezirkuliert. Wir haben eine ganzjährige Produktion. Das heißt, 365 Tage im Jahr produziere ich.
Und immer die gleichen Bedingungen.
Und immer unter den gleichen Bedingungen. Man kann fast die Qualität garantieren. Jeden Tag identisch. Und wenn man es richtig gut macht, kann man komplett pestizidfrei anbauen. Das heißt, wir brauchen keine chemischen Spritzmittel gegen irgendwelche Insektizide oder auch Fungizide,
und
Herbizide schon gar nicht.
Ich glaube, auch ein weiterer echt größerer Vorteil ist, dass du komplett unabhängig vom Wetter und vom Klima bist.
Absolut, klar.
Weil du die Temperatur selbst bestimmen kannst, Licht, CO2, Luftfeuchtigkeit, all das ist steuerbar. Und das ist ja das, was uns manchmal so herausfordert.
Absolut, genau. Deswegen ist ja diese konstante Qualität, die du liefern kannst und ganzjährige Produktion. Was wir machen ist, wir schauen uns die Pflanzen an, welchen Bedarf hat sie und bauen ihren Paradies drumherum, ne, um ihren Bedarf. Und das führt natürlich dazu, dass man extrem hohe Ausbeuten dann auch generieren kann.
Du sagst Paradies, für mich klingt das eher so wie so ein Labor. Und ich als Verbraucher denke mir, ich will ja keine Tomaten aus dem Labor haben. Jetzt sprechen wir mal mit jemandem, die das macht bei sich zu Hause. Kann man einen Unterschied schmecken zwischen den Sachen, die du bei dir zu Hause im Vertical Farming anbaust und denen, die jetzt, ich sag mal, konventionell angebaut werden?
Da muss ich nochmal zu sagen, unser System ist ja kein komplett abgeschlossenes System. Also von dem, was da gesprochen wird, ist ja wirklich, dass das Indoor ist, dass Temperatur, Licht und alles gesteuert wird. Bei uns ist es im Folientunnel. Das bedeutet, wir sind noch abhängig vom Tageslicht und in gewisser Weise auch von der Temperatur. Natürlich heizt es sich darin besser auf. Wir können die Erntezeit quasi nochmal nach hinten und vorne auch eher beginnen. Aber wir können nicht das ganze Jahr über produzieren. Und es ist noch offen, es kommt fremde Luft rein. Es können auch durchaus mal Blätter reingeweht werden oder Insekten reinkommen. Und das bedeutet, es ist nicht komplett steril abgeschlossen so. Und ich kann nur das sagen, was unsere Kunden sagen. Ich selber kaufe keinen Salat so. Ich esse nur unseren eigenen dann eigentlich. Und die sagen zum Teil, ja, wann gibt's wieder Salat? Ich kaufe keinen mehr aus dem Supermarkt. Der schmeckt so viel besser. Gerade der ist super sauber, wie schon gesagt wurde. Da ist nicht wie aus der Erde, dass da irgendwie Dreck dran ist oder sonstiges mit drin ist. Die können den schneiden, fertig machen. Wenn sie wollen, können sie den abwaschen. Aber das muss auch gar nicht sein. Und das ist halt auch einfach ein super frisches Produkt und das schmeckt man, glaube ich, vor allem auch.
Also es wäre für mich jetzt keine gute Idee, in eine Salatschleuderfirma zu investieren, weil die werden dann überflüssig.
Weil es das auch schon gibt.
Ja. Ah ja, daran habe ich gar nicht gedacht, weil der Dreck fällt weg. Aber was ich mir mal denke, brauchen wir nicht Erde an der Pflanze? Oder ist das Quatsch? Wo kommen denn die Nährstoffe her?
Ja, am Ende die Nährstoffe, das sind Mineralien. Der Boden ist mehr oder minder ein Träger, genau, eine Matrix, wo die Pflanze sich festhält. Und sie muss natürlich mit dem Mikrobiom aus dem Boden versuchen, Nährstoffe rauszulösen. Und das sind vor allem die NPKs, ne, die man ja allgemein in Düngerlösungen kennt, ne, Stickstoff, Phosphat, Kalium. Dann braucht man noch ein paar Mikronährstoffe und Magnesium, Kalzium. Aber das kann man alles in so Düngerlösungen, sei es mineralisch, teilweise auch organisch, wenn man das will, kann man das den Pflanzen zuführen. Und damit haben sie alles, was sie brauchen. Vielleicht noch ein Zusatz zu deiner Aussage. Das Schöne beim Vertical Farming ist, ich kann on demand auch produzieren. Ja, ich kann Sachen beschleunigen oder auch ein bisschen reduzieren. weil ich mit der Beleuchtungsintensität, wenn man jetzt wirklich eine vollautomatisierte Anlage hat, auch strombedarfsabhängig produzieren. Das heißt, wenn sehr viel Strom da ist, beleuchtet es intensiv. Und wenn weniger Strom da ist, kann ich auch mal ein bisschen zurücknehmen. Und das macht es natürlich auch sehr spannend, gerade wenn man so Richtung Smart Grids denkt, wie man wörtige Farmen sogar wie eine grüne Batterie auch betreiben kann.
Nimm uns mal mit, Anne, auf deinen Hof. Wie muss man sich das vorstellen? Also nehmen wir mal an, ich komme da jetzt rein in diesen Schlauch. Was sehe ich dann?
Und was ist der Unterschied zum Gewächshaus? Glaube ich, musst du auch nochmal erklären.
Genau, also ein Folientunnel ist im Endeffekt ein Bogen und darüber ist eine Folie gezogen. Also es ist ein bisschen langgezogener Schlauch, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Und da drin haben wir jetzt drei Systeme stehen. Die sind jeweils so angeordnet, dass das ähnlich wie Kabeltrommeln diese Rinnen sind. Und die sind in so einer Dachform quasi angeordnet, wie so ein A vielleicht oder ein Dach, sodass man eine optimale Lichtausbeute hat, dass von allen Seiten wirklich auf jede Rinne Licht trifft. Da sind dann eben die Pflanzen drin in diesen Rinnen. Vorne ist so ein Düngecomputer dran und da drin werden die Pflanzen im Endeffekt dann irgendwann groß.
Und wie vorsichtig müsst ihr jetzt sein mit Fremdeinflüssen, also mit Insekten, die da reinfliegen können oder mit anderen Einflüssen, die du vielleicht an deinen Klamotten hast? Also wie klinisch kann man sich das vorstellen?
Relativ unklinisch. Also wenn man jetzt ein steriles Produkt haben möchte, wo nichts dran ist, dann sollte man nicht bei uns kaufen. Wir haben da definitiv noch, dass da Luft reinkommen kann. Wir nehmen auch durchaus einige Kunden mit rein, um sich das halt anzugucken. Ich nehme zwischendurch Pflanzen raus, zeige die Leuten auch mal hier, so sieht das aus, wie die Pflanze wächst. Guckt euch die Wurzeln an, stell die wieder zurück da rein. Also ich fasse die definitiv an. Es ist auch durchaus mal, dass da irgendwie Schmetterlinge mit reinfliegen, wieder rausfliegen. Gerade was so Schadinsekten, eben was wie Läuse und sowas angeht, die treten auch auf, durchaus seltener, wie jetzt im Freiland. Aber dafür setzen wir dann gerade halt Nützlinge ein, sodass wir damit, also gerade mit Schädlingen, eigentlich relativ wenig Probleme haben. So.
Ja, was ich daran interessant finde, ist, dass für euch ja nicht die Düngeverordnung gilt.
Ja.
Was gilt denn für euch im Bereich Pflanzenschutz?
Pflanzenschutz ist natürlich ganz klassisch wie im Gemüsebau. Also daran muss man sich halten, an Wartezeiten, sonstiges, an Zulassungen. Aber wie du sagtest, Düngeverordnung ist eben kein Thema. Dadurch, dass man halt die Nährstoffe und Dünger, alles, was man da einsetzt, auch wieder auffängt, aufbereitet und wiederverwendet.
Ja.
Also Simon hat uns ja, ich sag mal so, aus der wissenschaftlichen Perspektive Vertical Farming erklärt. Und ich sag jetzt mal so, die Idealversion von Vertical Farming. Du bist jetzt wirklich in der Praxis tätig, Anne. Also die Vorteile, die Simon beschreibt, kannst du die wirklich auch im Praxisbetrieb nachweisen, also bestätigen?
Also gerade was eben Wachstumszeiten angeht, also es wächst deutlich schneller, man hat einen viel geringeren Flächenverbrauch. Eben Pflanzenschutz, da fällt sehr, sehr viel weg, bis zu, dass man den teilweise gar nicht braucht oder halt biologisch agieren kann. Dann natürlich so diese Themen wie Unkraut oder sowas, also Herbizide und sowas, das fällt halt komplett weg, das hat man nicht. Das sind so Vorteile. Natürlich haben wir das Ding, dass wir noch abhängig sind von Licht und Temperatur in gewisser Weise. Da können wir den Vorteil von einem komplett geschlossenen System nicht nutzen. Aber wir haben halt den Vorteil, wir kultivieren noch in einem kleinen Ballen, sodass man sagen kann, der Salat ist wirklich frisch, wenn er geerntet wird. Ich kann ihn zur Not auch wieder reinsetzen und er kann weiter wachsen, er kann auch ein bisschen drinnen bleiben. Wir sind nicht darauf angewiesen, irgendwie, dass wir die Wachstumszeiten jetzt groß verlangsamen müssen oder beschleunigen müssen. Wir ernten sehr stark einfach nach Bedarf.
Ich habe mal gelesen, um jetzt mal auf die Nachteile zu schauen, um das Ganze auch ein bisschen realistischer zu machen, dass das Ganze ganz schön teuer ist und auch doch nicht so nachhaltig, weil man das Licht ja künstlich erzeugt und es sehr, sehr, sehr teuer ist. Was ist darauf deine Antwort? Stimmt das?
Ja, da hast du vollkommen recht. Wir reden hier mal von CapEx und OPEX, das heißt Capital Expenses, ne? Was muss ich investieren in die Anlagentechnologie? Und das kann mal so eine grobe Zahl, so um die 1.500 Euro pro Quadratmeter Anbaufläche sein. Ja, da schlackelt der Landwirt die Ohren, ne? Wenn er sowas hört. Man ist dran, das vollautomatisiert deutlich runterzuholen. Ne? Es gibt jetzt schon Anlagen, die schon Richtung so 800 Euro, 600 Euro gehen. Da kommen wir schon Richtung Gewächshausbau. Dann Energie, gar keine Frage. Wenn wir dann komplett künstlich beleuchten, haben wir eine gewaltige Energieverbrauch. Ja, so eine grobe Zahl, man braucht ungefähr so 1 Kilowattstunde pro Kopfsalat, wenn man ihn produziert. Ja, kann man natürlich jetzt wieder relativieren. 20 Anfragen für eine KI kostet auch ungefähr so 1,5 Kilowattstunde oder 1 Kilowattstunde. Also da muss man halt ein bisschen abwägen, ne, was einem wichtiger ist. Aber auch da ist man dran, gekoppelte Systeme so langsam aufzubauen. Ne. Man muss gestehen, dass sehr viele Vertical Farms auch in Insolvenz gegangen sind, weil sie eben nicht mit den hohen Energiepreisen marktfähig waren. Aber dieses Tal des Todes, was man nimmt, ne, ist eine Technologie, die wird gehypt, dann fällt sie mal ab, weil sie noch nicht reif genug war. Aber so langsam merkt man, dass die Technologie so weit angereift ist, dass man jetzt auch schon kommerziell viabel anbauen kann. Und auch in Europa schon.
Ja.
Ist es, hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung bei den Verbrauchern noch nicht so richtig da ist, weil man denkt ja mal sofort, man hat sofort so eine Laborsituation vor sich. Etwas, was nicht wirklich mit Erde in Berührung war, das schmeckt doch auch nicht. Hat das was, auch was mit dem Image zu tun, dass es in Deutschland vielleicht noch keine Akzeptanz dafür gibt?
Darf ich einmal fragen, wie denn deine Akzeptanz ist? Also wie denkst du darüber nach?
Ich würde zuerst auch mal denken, also irgendwie so eine Radieschen oder so ein Kohlrabi, der in der Erde gesteckt hat, würde ich denken, ja, ist bestimmt besser. So, weil Landwirtschaft muss so ein bisschen schmutzig sein und auch so ein paar Keime haben uns so allen nicht geschadet und ist bestimmt besser. Ist wahrscheinlich eine Image-Sache, oder Simon?
Ja. Mal eine Frage. Wenn du so einen Salat in der Tüte kaufst, ne, einfach so zum Aufreißen direkt essen, schaust du drauf, wo der herkommt?
Ehrlich gesagt, nein.
Kaufst du sowas?
Wenn es schnell gehen muss, ja.
Ja, ne? Ja. Ja, letztendlich die Akzeptanz ist eigentlich schon da. Es gab sogar in Göttingen mal so eine Studie, da haben sie so eine richtig repräsentative Umfrage gemacht. Weiß man auch nie genau, ne? Da wird immer viel gesagt, ja, kein Problem, ne? Und dann am Ende, ob sie es dann wirklich kaufen, ist eine andere Sache. Letztendlich ist es preisgetrieben, muss man ganz offen sagen. Und heutzutage so, die heutigen Generationen, die lieben Convenient Food. Schnell, möglichst wenig Arbeit mit Waschen und was weiß ich, ne, und direkt los essen. Das ist äußerst interessant für Vertical Farming, ne, weil ich kann wirklich hochsauberes Produkt direkt vom Band vermarkten, also hochfrisch. Und dementsprechend kann man da schon sich einen sehr guten Markt überlegen. Und diesbezüglich muss ich sagen, mache ich mir keine Sorgen, dass es da keine Akzeptanz in der Bevölkerung gibt.
Anne, jetzt haben wir gerade alle auf Kuhlager gestartet und gefragt, wie seine Akzeptanz ist. Aber viel wichtiger ist es, wie läuft es denn bei dir dann im Hofladen? Also wie ist die Nachfrage?
Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Dadurch, dass wir das halt alles ab Hof vermarkten. Wir haben das, also den kleinen Folientunnel quasi auch vorm Haus aufgebaut oder vorm Hof so auf der Wiese, dass man das auch von der Straße aus sehen kann, wie das so ein bisschen angebaut wird, weil wir dachten, okay, vielleicht ist das noch ein bisschen neu für die Leute oder sowas, damit die halt diesen Respekt, oh Gott, ist das jetzt ein steriles Produkt oder Hydroponik, oh Gott, was ist das? Diese Angst gar nicht haben, aber eigentlich war es ein bisschen unbegründet. Ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass einige Kunden gar nicht wissen, die sehen den Salat und kaufen den Salat, ist lecker. Mehr wollen die ja gar nicht wissen zum Teil. Und andere sind so, oh ja, mit Wurzel, also wir verkaufen den mit Wurzelballen, oh ja, der bleibt noch super lange frisch, also das ist ja prima, dann esse ich nur ein bisschen was davon, den Rest esse ich nächste Woche oder sowas, alles gut. Und andere sagen so, aha, und wie funktioniert das? Und die nehmen wir mit rein, die gucken sich das an, da erklären wir das eben, weil es ist, ich meine, die Tomaten, die man heutzutage auch kriegt, die wachsen auch nicht in Erde. Also das ist ja alles in Steinwolle oder sonst wie. Also die wenigsten Produkte wachsen ja da noch in Erde. Jetzt ist
Kuhlager. Oh mein Gott.
Kauf eine Biotomate, dann kommt sie aus der Erde. Das ist eben Hydroponik und sowas ist es auch kein Bio, weil es eben nicht in gewachsener Erde ist. So. Aber das sind ja auch so Systeme, wo viele Leute das eigentlich teilweise gar nicht wissen. Aber es schmeckt ja auch trotzdem, auch wenn es nicht in der Erde ist. Also es ist ja nicht die Bedingung, dass ein Produkt schmeckt, nur weil es in der Erde ist. Es sind ja die Nährstoffe und die Versorgung, die diese Pflanze braucht.
Ja, ein bisschen Liebe gehört aber auch dazu, oder?
Natürlich, das kriegen die ganz viel. Zwischendurch tätschel ich die so ein bisschen und so.
Und da sind wir auch schon beim Thema. Der menschliche Faktor, der spielt ja auch eine große Rolle. Wir haben bisher darüber geredet, dass die Sachen wachsen, dass die bewässert werden, dass die Nährstoffe bekommen, aber sie müssen auch geerntet werden. Und da kommt ja der Faktor Mensch irgendwann ins Spiel. Oder Simon belehrt mich jetzt eines Besseren und sagt, sowas geht theoretisch auch vollautomatisiert. Gibt es, ich sag mal so, Vertical Farming Projekte, die völlig autark funktionieren, wo nur noch computergesteuert, wo kein Mensch mehr reinguckt? Geht das?
Das geht. Wir haben selbst eine aufgebaut. Es war natürlich, muss man sagen, eine andere Fragestellung. Das geht um Molecular Farming, wir machen pharmazeutische Produkte in Pflanzen. Und da musste man mit extrem hohen Hygienestandards arbeiten. Da wurde eine komplett eine Anlage, 500 Quadratmeter Anbaufläche, mit einer Person bewirtschaftet. Und die ging nie rein. Ja, das Ziel war, dass diese Person niemals da reingeht, um nicht irgendwie mit den Pflanzen in Kontakt zu treten. Also das kann man machen, ist ein gewaltiger Aufwand, muss man sagen. Wir haben jetzt ein System entwickelt, weil wir wussten, okay, sowas kann man nur für medizinische Anwendungen umsetzen. Und wir haben jetzt eine Technologie entwickelt, die nennt sich Orbiplant, mit der wir dann auch vollautomatisiert auf dem Förderband Pflanzen anbauen. Ja, das ist eine Förderband, da setzt man vorne seine Pflanzen an, das läuft meanderförmig nach oben, nach unten, wie so eine Achterbahn fast, und am Ende wird abgeerntet. Und klar, wenn man eine Förderband sich überlegt, kann man sehr einfach das Einsetzen automatisieren über Robotik und das Ernten natürlich hinten genauso. Und da sind wir auch gerade dabei, das noch weiter zu automatisieren, und da muss auch letztendlich der Weg hingehen. Ja, man will ja nicht hier 50 Leute in so einer Vertical Farm beschäftigen, die nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Salate aus dem Regal rauszuholen. Ne? Das lässt sich nicht finanziell abbilden.
Okay, jetzt haben wir das einmal gehört, was in Zukunft da geplant ist. Was denn noch? An was forscht ihr noch? Was kann es noch einfacher machen für uns in der Landwirtschaft, dass das üblicher wird?
Vertical Farming hat verschiedene Anwendungsbereiche. Es ist immer nur ein Baustein. Ich würde niemals sagen, das wird irgendwann die Landwirtschaft komplett ersetzen.
Würde ich auch nicht sagen. Ich würde sogar fast sagen, dass es eher Richtung Vertical Gardening ist, weil ja die ganzen Hauptkulturen, die für uns so wichtig sind, unsere Grundnahrungsmittel wie Kartoffel, Weizen, Zuckerrübe, das wird ja Vertical Farming für uns nicht ersetzen.
Ja, ich meine, es gibt...
Starke These.
Ja, es gibt ja in München, Professor, dort mal ausgerechnet, wie so eine Vertical Farming der Weizenanbau. Im Moment wird er noch so um die 9 Euro das Kilo kosten, ne, weil es kein Mensch bezahlen wird. Ja, aber wir haben natürlich Länder, wo Lebensmittelsicherheit sehr hoch angesehen wird, die keine Möglichkeiten haben, auf dem Feld irgendwas anzubauen. Und die sind auch bereit, höhere Preise zu bezahlen, die vielleicht auch viel geringere Energiekosten haben wie wir. Ne? Wenn wir jetzt den Nahen Osten uns anschauen, mit teilweise unter einem Cent die Kilowattstunde, dann kann man natürlich Vertical Farming komplett anders betreiben. Aber du hast ja erwähnt, was sind denn so neue Entwicklungen? Ich habe einmal die Automatisierung genannt. Das ist halt extrem wichtig, um diese OPEX-Kosten, also Handlingskosten, runterzubekommen. Aber eben Energie. Wie kann ich Energie besser einsetzen? Da kann man natürlich in der Beleuchtung was machen. Hybridbeleuchtungssysteme letztendlich, wie ihr es macht, ne? Teilweise natürliche Sonne mit einbringen. Zusätzlich mit künstlicher Beleuchtung kombinieren. Man kann gezielt auch schauen, wie kann ich Energieströme nutzen. Vertical Farming ist teilweise durch die Klimatisierung, wird Wärme abgeführt. Aber die Wärme kann ich wieder nutzen, ne? Zum Beispiel für Trocknung von Kräutern oder Wärmekopplungssysteme. Damit kann ich auch wieder die Energiekosten reduzieren. Ja, und genauso fangen jetzt so die ganzen Überlegungen an. Ich habe vorhin erwähnt, Smart Grid, ne, wenn da mal der Strompreis wieder negativ ist, dann hole ich mir komplett den Strom massiv rein in die Anlage und nutze das. Also das sind alles so Überlegungen, wie man Vertical Farming auch teilweise jetzt in Europa salonfähig machen kann.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Ich habe natürlich sofort wieder im Kopf, oh mein Gott, irgendwann fährt kein einziger Trecker mehr über irgendeinen Acker. Es gibt nur noch Hochhäuser, in denen dann Salatpflanzen aufgestockt werden und beleuchtet werden Tag und Nacht.
Theoretisch. Aber da muss ich mal einmal reingreitschen. Glaubst du denn, dass du von Salat satt wirst?
Nein.
Also die Kulturen, die ja im Moment angebaut werden, das sind ja alles eher so vielleicht Vitaminträger oder sonstiges, aber die Kulturen, die wirklich satt machen, die wachsen ja im Moment einfach wirklich noch auf dem Land. Also wir brauchen die Landwirtschaft nach wie vor.
Es gibt noch einen anderen Grund, Anne.
Sprich mal kurz rein. Wir bauen Erbsen an bei uns im System.
Es gibt doch noch einen anderen Grund, auf den ich zu sprechen kommen will. Dann wird Landwirtschaft ja auch irgendwann zur kritischen Infrastruktur, weil es ist von Strom abhängig, es ist angreifbar. Und das muss man ja auch mitdenken. Das ist nicht ganz ungefährlich, wenn wir uns jetzt, das ist jetzt Zukunftsmusik, wenn wir uns nur darauf verlassen würden, oder?
Gar keine Frage, ne? Ich meine, wenn kein Diesel mehr da ist, möchte ich mal sehen, wie der Trecker fährt auf dem Acker. Ne? Also wir sind immer abhängig irgendwo von Ressourcen. Ja, sei es jetzt, ich meine, das Schöne ist, die Sonne scheint glücklicherweise, auch wenn uns jemand angreifen würde, jetzt unsere Infrastruktur. Das heißt, wenn ich dezentral irgendwelche Energieversorger aufbaue, kann ich mich bis zum gewissen Grad auch unabhängiger machen. Aber gar keine Frage, ohne Energie läuft Landwirtschaft nicht.
Genau, ja? Ohne Energie. Wie sieht es denn bei dir aus jetzt in der winterlichen, herbstlichen Zeit, wo die Sonnenstunden auch nicht mehr so hoch sind? Stellt sich dann eure Produktion in der Zeit ein?
Also aktuell haben wir jetzt noch so die letzten Salate drinne stehen. Die macht die Kälte jetzt nicht viel aus. Natürlich kriegen die weniger Sonnenstunden, aber das ist jetzt so ein bisschen Abverkauf. Es wächst noch ein bisschen. Gerade so schnell wachsende Kulturen, Rucola oder halt so Winter- oder Kältetolerantere wie Mangold, Pak Choi, das steht noch alles. Aber es ist jetzt so, dass ich jetzt nichts mehr aussähe oder sowas, sondern sage, okay, das, was jetzt da ist, das wächst, das wird verkauft. Und dann geht das ganze System auch in eine Winterpause. Also wir hatten auch gedacht, irgendwie was mit Licht oder Sonstiges zu machen. Aber wir hatten uns informiert auch und da sind die Kosten einfach für einen Salat, für einen Euro, Euro 50, 2 Euro. Dafür kann man nicht produzieren bei den Kosten dann. Oder wir können es nicht.
Also wenn ich mir jetzt dieses Konzept nochmal genau angucke, welche Vorteile das hat. Also man muss weniger Herbizide, fast gar keine einsetzen, keine Pestizide. Es ist wahnsinnig sauber, der Boden wird nicht bearbeitet, weil es keinen Boden gibt. Und wenn man das mit dem Strom und der Nachhaltigkeit noch in den Griff bekommt, dann ist das ja fast Bio-Deluxe, oder?
Direkt hier, ne? Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber das darf ja nicht als Bio verkauft werden, weil... Man sagt, wenn etwas Bio ist, dann muss es auch den Kontakt zur Erde haben. Und das hat es ja jetzt in dem Fall nicht.
Wenn die Qualität für dich stimmt, wenn die Nährstoffzusammensetzung okay ist, ne? Man weiß ja zum Beispiel Rucola im Vertical Farming, wenn ich da noch ein bisschen blaues Licht gegen Ende ordentlich drauf gebe, dann habe ich 30% mehr Vitamin C Gehalt. Ne? Das ist auch ein Verkaufsargument. Also irgendwo ist es schon Quatsch, muss ich sagen.
Ja, aber ich sehe ja eindeutig auch wie du die ganzen Vorteile, also die Flächeneffizienz, dass du überhaupt Ressourcen nehmen kannst, die wir vorher vielleicht gar nicht verwendet haben, die sauberen Produkte, wie du auch schon meintest, die kontrollierte Umgebung. Du bist unabhängig vom Wetter und vom Klima, das ist ja das, was uns Landwirte so in den letzten Jahren immer so gestresst hat. Dann diese planbaren Erträge über das ganze Jahr über, dieser gute, wahnsinnig gute Wasserverbrauch und, was ja auch wichtig ist in der heutigen Zeit, die kurzen Transportwege, weil du ja schon in der Stadt bist, wo dann auch der Endverbraucher es dann auch kaufen kann. Das sind ja die ganzen Vorteile.
Ja, aber jetzt muss ich gerade hier, wir sind in Niedersachsen, eine extrem wichtige Frage stellen. Geht Spargelanbau?
Ich komme aus NRW, wir haben ein Spargeldorf nebenan, aber nee, Spargel kann man darin. Ich weiß nicht, wie es hier eure Forschung ist, aber ich glaube, Spargel wird schwierig. Also Kartoffeln gibt es definitiv schon in Aeroponik oder so, solche Systeme, dass die von unten besprüht werden. Aber
Erdbeeren ja auch, ne? Spargel, Simon, wann seid ihr so weit und könnt Spargel in der Vertical Farming herstellen?
Solche Fragen habt ihr nicht gerechnet, ne? Das ist Kuhlage.
Nö, sicher. Ich meine, man kann fast alles machen. Man ist überrascht, was die Leute schon alles in Hydroponik-Systeme, Mangobäume gibt es schon in Hydroponik-Systeme. Bei Spargel muss ich mal genauer anschauen. Das Schöne ist natürlich, am Anfang braucht man kein Licht. Ne?
Stimmt.
Ja, wenn es zum Sprießen bekommt. Aber klar, ich meine, dieses Rhizom da unten, ja, ich glaube, das ist schon äußerst schwierig im hydroponischen System.
Ja, also es ist ja eine mehrjährige Kultur. Also ich glaube, das wäre schon ein bisschen komplizierter, das irgendwie in einem gescheiten System reinzubekommen.
Dann vielleicht eine abschließende Frage an dich. Was ist denn so deine nächste Kultur, die du vielleicht noch ausprobieren würdest, mit der du so liebäugelst?
Schön, eigentlich bin ich immer ganz zufrieden, was ich jetzt so alles mache.
Erstmal durchhalten.
Ja, das ist, glaube ich, kein Problem. Also das, wie gesagt, das läuft alles so, ist gut, es wird gut angenommen und so. Zwischendurch denkt man sich, man könnte ein bisschen mehr haben, wenn die Nachfrage hoch ist oder so. Aber ich freue mich halt einfach immer über das Kundenfeedback, dass man weiß, was man auch macht, ob man es richtig macht. Also man ist ja abhängig davon, was die ja auch haben wollen und so. Und wenn ich dann Feedback kriege, hier, probier doch mal das und das aus, probiere ich gerne. Wenn es funktioniert, wird es mit aufgenommen. Wenn nicht, dann halt nicht.
Simon, du hast vor ein paar Jahren hier auf der Agritechnica schon mal einen Vortrag gehalten zum Vertical Farming. Letzte Frage an dich, wenn wir ein paar Jahre in die Zukunft gucken, sagen wir mal in 10 Jahren treffen wir uns hier wieder. Was hat sich dann verändert oder was habt ihr persönlich erreicht in eurer Forschung? Was hat die Landwirtschaft erreicht?
Ich bin fest davon überzeugt, dass Vertical Farming immer mehr kommen wird mit moderneren Techniken, weil man einfach auch Land freisetzen will. Ne? Wir haben jetzt schon 50% der Landfläche weltweit wird agrartechnisch genutzt. Ja, und wir sehen hier diese Monster-Trucks, die da riesige Felder abernten. Man kann immer mehr abholzen, ne, um noch mehr Ackerfläche für noch mehr Menschen zu produzieren, die teilweise immer mehr Ressourcen wollen, weil halt der Lebensstandard auch besser wird. Von daher wird man sich für eine andere Agrartechnologie irgendwann einsetzen müssen, ne. Gerade so in ariden Gebieten ist es schon fast ein Standard geworden für viele
Kulturen. Aride heißt trocken, sehr trockene Gebiete.
Trockengebiete, ne? Genau. Ne? Nahe Osten zum Beispiel wird ja sehr viel Vertical Farm eingesetzt. Singapur macht riesige Programme, um Vertical Farming aufzubauen. Ich habe ja selbst mit einem sehr großen Saatgutzüchter gesprochen. Ne? Und der sagt zum Beispiel Salat, den wird es bald nicht mehr auf dem Acker geben. Wegen dem Blattlausdruck und bestimmten anderen Problemen. Der wird in hydroponischen Gewächshäusern irgendwann komplett übernommen werden.
Ich glaube, wenn wir jetzt auf die Frage antworten dürften, ist das die Zukunft der Landwirtschaft? Was wäre unser aller Antwort? Haben wir eine gemeinsame?
Also ich sehe das ein bisschen so wie Simon und wahrscheinlich wie Anne auch. Das wird die konventionelle, die klassische Landwirtschaft nie ersetzen können. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Aber es wird eine sinnvolle Ergänzung sein und vor allem in Gegenden, wo man mit Wasser und Ressourcen noch viel, viel sorgsamer umgehen muss als hier bei uns. Auch weil die klimatischen Bedingungen andere sind. Ich glaube, da ist es eine sinnvolle Ergänzung. Und ich glaube, so in Teilbereichen, was so Salate angeht, auch. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir auch in Zukunft die Kartoffel irgendwie so von deinem Hof kriegen werden, Maja.
Sehr schön, gute Antwort. Ich glaube auch, dass es nicht die Landwirtschaft für die Zukunft gibt, sondern es gibt viele unterschiedliche Lösungsansätze und Landwirtschaft ist vielfältig und das kann gerne eine sehr, sehr gute Antwort auf die Zukunft sein, wie wir auch noch mehr Landwirtschaft in der Stadt zum Beispiel machen können.
Spannend. Vielen Dank euch beide. Vielen Dank Simon, vielen Dank Anne. Alles Gute für euch irgendwie und dass es in eurem Bereich weiter zu forschen gibt und dass für dich weiter Salat zu verkaufen gibt.
Schick, cool, Lage. Oder wir kommen beide mal vorbei.
Machen wir.
Vielen Dank fürs Kommen.
Danke sehr für die gerne. Einladung.
Und bevor wir hier den Sack zumachen in unserer Live-Podcast-Folge von der Agritechnica in Hannover, noch ein kleiner Hinweis. Wir sind ja ein sehr sympathischer kleiner Landwirtschaftspodcast, aber es gibt auch noch viele andere Podcasts, die wir euch empfehlen möchten. Es ging ja heute bei uns sehr viel um Zukunft und Forschung und Wissenschaft und genau damit beschäftigt sich auch ein anderer Podcast. Er heißt Synapsen. Es ist ein Wissenschaftspodcast, gibt's auch in der ARD Audiothek und da nehmen uns die beiden Hosts überall dahin mit, wo es spannende neue Erkenntnisse zum Thema Wissenschaft gibt. Zum Beispiel ins Stresslabor oder es geht in einen Klimawindkanal. Also überall da, wo Gesundheit, Umwelt und Klima zusammen gedacht werden. Also tolle Denkanstöße und Aha-Effekte. Synapsen, der Podcast in der ARD Audiothek.
Und bevor wir uns gleich komplett verabschieden, möchte ich nochmal unsere Hektis ansprechen, die uns jetzt hier zuhören. Vielleicht könnt ihr uns ja mal berichten, wie kauft ihr denn ein? Ist euch schon mal Vertical Farming begegnet im Supermarkt und würdet ihr auch da hingreifen zu solch einem Kühlschrank? Und hören es vielleicht auch hier Landwirte oder Landwirtinnen zu, die vielleicht ähnliche Formen ausprobieren und zu Hause auch sowas anbauen, dann berichtet gerne mal davon und schreibt uns an
63hektar@ndr.de. Und ihr hört das ja, diese Podcast-Folge klingt ein bisschen anders. Wir sind auf der Agritechnica. Vielleicht wart ihr auch hier, habt euch umgeguckt, was hat euch hier interessiert, was fandet ihr spannend, was hat euch beeindruckt und fasziniert. Erzählt uns mal von euren Eindrücken hier auf der großen Landtechnikmesse.
Es war wieder sehr schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Und nächste Woche hört ihr dann regulär eine neue Folge von uns mit dem Thema Leidenschaft oder Doppelbelastung. Landwirtschaft im Nebenerwerb.